Heilungsprozesse laufen langsamer ab bei Menschen, die einsam sind. Und das ist vielen gar nicht so bewusst. Also, dass irgendwie Einsamkeit was mit unserer Psyche macht und mit unserem psychischen Wohlergehen, das ist noch relativ einleuchtend. Aber dass es so richtig handfeste biologische Marker gibt, dass unser Blut reagiert darauf, wenn wir einsam sind, dass im Gehirn Areale aktiv sind, die ansonsten aktiv sind, wenn wir uns den Arm brechen beispielsweise, also Schmerzareale, das wissen die allerwenigsten.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Ich finde, das Smartphone ist eine richtig tolle Erfindung. Ich habe es immer dabei und kann jederzeit mit der ganzen Welt in Kontakt sein. Man mag meinen, dass es Einsamkeit heute gar nicht mehr gibt. Das ist aber nicht so. Fast jeder 10. Bundesbürger mittleren und höheren Alters fühlt sich einsam. Experten sagen sogar, Einsamkeit im Alter sei die Volkskrankheit der Zukunft. Wie einsam die Menschen in NRW sind und warum das Ruhrgebiet besonders betroffen ist, darüber spreche ich heute mit WAZ-Redakteur Gordon Wöhner-Adomako und mit Susanne Bücker, Einsamkeitsforscherin an der Ruhr-Universität Bochum. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Ja, schön hier zu sein. Hi.
Ich bin Brinja Bormann und damit hallo und willkommen zu Nah und Direkt. Gordon, wie bist du denn eigentlich auf das Thema aufmerksam geworden?
Es war tatsächlich so ein bisschen, worüber man so nachdenkt am Ende des Jahres. Da kommt man, glaube ich, relativ schnell auf die Einsamkeit, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass viele Leute einfach zu den Festtagen einsam sind und das vielleicht dann nochmal eine besondere Wirkung entfaltet, wenn man dann isoliert ist, ne? Dass das einen das nochmal besonders runterziehen kann. Und da dachte ich aber, nicht nur auf die Zahlen zu gucken oder nicht nur die Politik zu fragen, was macht die da eigentlich, sondern auch mal mit einer Expertin zu sprechen, so bin ich dann auf Susanne gekommen.
Susanne, du forschst ja zu dem Thema Einsamkeit. Warum interessiert dich das so sehr?
Soziale Beziehungen sind so das Kernstück unseres menschlichen Lebens. Wir Menschen sind Herdentiere. Das waren wir ja eigentlich schon immer. Aber soziale Beziehungen sind eben auch heute noch extrem wichtig für unsere Gesundheit. Und als Persönlichkeitspsychologin interessiere ich mich dafür, warum es dem einen so leicht fällt, soziale Kontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten und es anderen Menschen eben extrem schwer fällt, sich sozial eingebunden zu fühlen und damit auch ein glückliches und erfülltes Leben führen zu können.
Du sagst, die Menschen im Ruhrgebiet sind besonders anfällig für Vereinsamung. Warum ist das so?
Ich würde nicht per se sagen, dass jeder, der im Ruhrgebiet lebt, besonders anfällig ist für Einsamkeit. Aber im Ruhrgebiet ballen sich einige Risikofaktoren, die wir aus der psychologischen Forschung für Einsamkeit kennen. Das ist zum Beispiel ein im Durchschnitt, zumindest im westdeutschen Vergleich, geringeres Einkommen, aber auch ein höheres Alter. Also das Ruhrgebiet ist relativ alt im Bundesdurchschnitt. Und das sind Risikofaktoren für Einsamkeit, wobei man aber auch ganz klar sagen muss, nicht nur alle alten Menschen und auch nicht nur alle armen Menschen sind einsam oder könnten einsam sein, sondern Einsamkeit ist tatsächlich etwas, was uns alle betreffen kann in unterschiedlichen Bildungsschichten, in unterschiedlichen Einkommensgruppen, in unterschiedlichen familiären Situationen oder Beziehungen. Aber es gibt eben natürlich schon bestimmte Faktoren, die uns anfälliger machen, dafür Einsamkeit zu entwickeln und auch eine Form der Einsamkeit, die sich dann chronifiziert. Denn eigentlich nur die ist ja so wirklich gefährlich. Ich glaube, manchmal einsam fühlt sich wahrscheinlich jeder von uns. Wir kennen alle Situationen, in denen wir uns mal nicht so gut eingebunden fühlen oder es uns an Freunden oder engen Kontakten fehlt, an die wir uns wenden können.
Was ist denn überhaupt Einsamkeit und wo liegt da vielleicht auch der Unterschied zum Alleinsein?
Das ist eine total wichtige Frage und es ist eigentlich gut, dass wir die ziemlich zu Anfang klären, weil nicht jeder unter Einsamkeit das versteht, was wir in der Psychologie unter Einsamkeit verstehen. Wir würden Einsamkeit immer definieren als die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die wir aktuell haben, sowohl was die Anzahl der Beziehungen angeht, als auch was die Intimität und Nähe und Qualität dieser Beziehungen angeht und eben den tatsächlichen Beziehungen, also immer einen Abgleich zwischen dem, was wir uns wünschen und dem, was wir aktuell haben. Und wenn wir da feststellen, da passt irgendwas nicht, mir fehlt was, dann fühlen sich Menschen einsam.
Das ist bestimmt auch mal ganz interessant zu gucken, wie wird das eigentlich gemessen? Ne? Also jeder 10. zwischen 40 und 89, der sich da einsam fühlt, muss man gucken, wie wird das eigentlich gemessen vom Deutschen Alterssurvey? Und da gibt es dann so 6 Antwortkategorien. Zum Beispiel sind das dann so Fragen wie, oder so Aussagen wie, ich fühle mich im Stich gelassen oder ich kenne viele Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Ich vermisse Leute, bei denen ich mich wohlfühle. Wenn man da eben dann sagt, das trifft besonders zu, dann hat man natürlich eher das Potenzial, als einsamer Mensch eingestuft zu werden. Es geht also sehr, sehr stark um das persönliche Empfinden. Ne? Solche Antwortkategorien, die beziehen sich natürlich sehr, sehr auf so die subjektive Erfahrung.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass Einsamkeit eben ein subjektives Gefühl ist. Und wir können häufig nicht so gut von außen urteilen, ob jemand einsam ist. Deshalb sind wir darauf angewiesen, die Menschen direkt zu fragen. Einsamkeit kann eben auch Menschen treffen, die eigentlich objektiv, sozial ganz gut eingebunden sind, die viele Freunde haben, die vielleicht sogar in einer gut funktionierenden Partnerschaft leben und trotzdem das Gefühl haben, ihnen fehlt was. Und umgekehrt gibt es eben auch Menschen, die haben eigentlich gar nicht so viele Freunde und vielleicht auch keinen Partner, sondern sind aktuell Single und würden trotzdem nicht sagen, dass sie einsam sind. Das heißt, soziale Isolation, das ist so das, was du eben als Alleinesein beschrieben hast, heißt eben nicht zwangsläufig, dass die Menschen auch einsam sind. Und Einsamkeit wiederum ist für uns aber etwas per se Negatives. Also mir fehlt was, ich fühle mich unwohl in der aktuellen Situation, ich brauche mehr Einbindung.
Welche Form und Ausprägung gibt es denn von Einsamkeit?
Einsamkeit kann zunächst einmal akut auftreten. Das sind so momentane Gefühle der Einsamkeit. Dieses Einsamkeitsgefühl kann auch schwanken über den Tagesverlauf, je nach Situation, in der wir uns gerade befinden, unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das ist was, was wir alle kennen und das ist ein komplett normales und natürliches Gefühl. Einsamkeit kann aber eben auch chronisch werden und über ganz lange Zeiträume andauern, egal in welchen Situationen wir uns befinden, egal welche Lebensumstände sich ändern. Ich fühle mich immer einsam und das wäre dann die besonders dramatische Form der Einsamkeit, die eben auch gravierende gesundheitliche Konsequenzen hat.
Auf die Konsequenzen komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Neben individueller Einsamkeit gibt es in der Forschung ja auch den Begriff der kollektiven Einsamkeit. Das klingt jetzt erstmal paradox. Was steckt denn dahinter?
Wir unterscheiden in der Einsamkeitsforschung in der Regel drei Facetten der Einsamkeit. Das ist einmal die emotionale Einsamkeit. Die würde sagen, mir fehlt ein ganz enger Vertrauter, ein sehr, sehr enger Freund oder ein enger Partner. Intimität ist etwas, was mir fehlt. Dann gibt es die soziale Einsamkeit. Ich würde sagen, ich fühle mich sozial einsam, wenn mir ein breiteres Freundesnetzwerk fehlt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie niemanden, an den ich mich wenden kann. Das müssen dann keine ganz, ganz engen Kontakte sein, sondern eher so eine globale, breitere Einbettung. Und dann zuletzt die dritte Form, die kollektive Einsamkeit, die ist tatsächlich noch nicht so gut erforscht. Kollektive Einsamkeit meint, dass man das Gefühl hat, man ist nicht so richtig am rechten Platz in der Gesellschaft, in der man gerade lebt. Man ist nicht so richtig angekommen, man teilt die Werte der Gesellschaft irgendwie nicht so richtig. Das ist zum Beispiel eine Form der Einsamkeit, die häufig auch von Migrantinnen und Migranten berichtet wird.
Die aber auch politisch sicherlich sehr ausgenutzt werden kann. Ne? Das ist, glaube ich, ein Aspekt, den zum Beispiel auch rechtspopulistische Parteien wie die AfD sich zunutze machen kann. Wenn man eben versucht, die Leute zu adressieren, die sich dann eben nicht mehr besonders wohlfühlen in der eigenen Gemeinschaft, weil sie einfach überfordert sind vielleicht von der Diversität, von der Hektik und den vielen Angeboten, die es in der Großstadt geben kann. Aber natürlich kann sich sowas auch auf dem Land, glaube ich, ziemlich gut zeigen. Ne?
Ja, Einsamkeit ist, denke ich, ein Thema, was tatsächlich sowohl auf dem Land als auch in der Stadt irgendwie auftreten kann. Dass kollektive Einsamkeit eben auch populistisch genutzt werden kann, halte ich für ziemlich gefährlich. Da möchte ich an der Stelle auch direkt einmal sagen, bitte nicht. Es gibt auch noch nicht so viel Forschung dazu. Das heißt, das ist tatsächlich eine Facette der Einsamkeit, die noch nicht so gut verstanden ist und wo wir noch viel genauer hinschauen müssen, was sind die Mechanismen, die dazu führen, dass Menschen sich eben fehl am Platz fühlen in der Gesellschaft und hat das ähnliche Konsequenzen, wie wenn mir ein ganz enger Partner fehlt. Das sind alles Fragen, die noch ziemlich ungeklärt sind.
Die anderen beiden Einsamkeitsformen, die treffen dann sicherlich viel mehr zu auf Leute, die in unserem Alter sind, glaube ich. Ich habe erfahren von Susanne, dass wir beide eigentlich so derselbe Geburtenjahrgang sind, also beide in die Gruppe 26 bis 35-Jährigen fallen. Und in der Gruppe ist, glaube ich, auch aus Zahlen aus deinem Institut, dass die noch häufiger Einsamkeit erleben als Leute, die gerade im Ruhestand kommen und da noch anfälliger sind. Und da kann man auch die Frage stellen, woran liegt das? Ich glaube, das ist ein Alter oder ein Lebensabschnitt, wo es sehr viele Zäsuren gibt. Ja. Vielleicht kann ich da aus eigener persönlicher Erfahrung mal ein bisschen mutmaßen, warum man da vielleicht mehr Einsamkeit erlebt. Das ist die Zeit, wo es im Leben sowohl beruflich als auch privat ein bisschen ernsthafter zugeht. dann ist es vielleicht so, dass man nicht jedes Wochenende feiern gehen kann, sondern mal auf die Kinder aufpassen muss, dass man nicht jeden Tag ins Büro kommt und dann mit den Kollegen quatschen kann, sondern vielleicht in Elternzeit ist und erstmal damit klarkommen muss, dass einem potenziell vielleicht die Decke auf den Kopf fallen kann, wenn man alleine mit dem Säugling ist. Das ist eine Zeit, wo das Studium abgeschlossen ist und viele Leute, die vorher in der Nachbarschaft gelebt haben oder mit zusammen im Studentenwohnheim, sich dann für die Jobsuche in der ganzen Republik verteilen. Also das ist eine Zeit, ich glaube, so eine Vollzeitbeschäftigung, die kann für Menschen in dem Alter dann eher die Einsamkeit befördern, als sie verringern. Und von daher sind, glaube ich, die ersten besprochenen Einsamkeitsformen da in dem Alter sicherlich nochmal, können die besonders ausgeprägt sein.
Ja, das junge Erwachsenenalter ist tatsächlich eine Risikogruppe für Einsamkeit. Und das klingt erstmal kontraintuitiv, weil wenn man jetzt so auf dem universitären Campus sich bewegt beispielsweise, da sind extrem viele Leute. Eigentlich müsste man doch unendlich viele Möglichkeiten haben, mit anderen in Kontakt zu kommen. Häufig ist das aber gar nicht das Problem. Also die Kontaktoptionen, die sind irgendwie da. Und trotzdem gelingt es mir nicht, tiefgreifende Beziehungen zu führen, die mich irgendwie befriedigen in dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das ich vielleicht habe. Und was du sagtest, stimmt voll und ganz. Und das kann ich aus Forschungsperspektive eben auch bestätigen. Das junge Erwachsenenalter ist eine Umbruchphase. Und immer dann, wenn Umbrüche im sozialen Netzwerk passieren, sei es durch Umzug, durch Trennung, aber auch durch Jobwechsel oder Ähnliches, geraten wir eben in eine Situation, die uns vor ganz viele Herausforderungen stellt. Und um das alles irgendwie unter einen Hut bringen zu können, bleibt manchmal nicht genug Zeit, um sich dann auch noch um Sozialkontakte zu kümmern. Gerade in unserer heutigen Zeit, wir streben danach, irgendwie gesund zu leben und wir tun alles dafür, uns aktiv im Alltag zu bewegen. Dann planen wir uns irgendwie Fitnessstudio-Termine ein, wir möchten kulturell interessiert sein, wir wollen politisch irgendwie auf dem aktuellen Stand bleiben und vergessen dann manchmal, dass sich Sozialkontakte in den Terminkalender einplanen, Zeit für Freunde, eigentlich auch extrem wichtig ist. Und das ist immer so eine Empfehlung, die ich dann eben auch an junge Menschen gebe, die so ein bisschen strugglen, die Probleme haben irgendwie, sich mit den Sozialkontakten, die sie haben, so zu bewegen, dass sie zufriedenstellend und tiefgreifend sind, dass sie sich eben auch bewusst machen, Freunde treffen ist durchaus auch was, was gesundheitlich relevant ist und was eine ebenso wichtige Funktion einnimmt, wie eben regelmäßig Sport zu treiben oder sich gesund zu ernähren oder so etwas.
Ich glaube, die Qualität muss da aber auch stimmen, ne? Also wenn man jetzt sagt, man hat über Jahre 1000 Facebook-Freunde gesammelt, man ist in 75 WhatsApp-Gruppen und hat die ganze Kontaktadresse auf dem Smartphone voll, hat also theoretisch unglaublich viele Menschen zur Verfügung irgendwie. Ja? Man kann denen schreiben, man kann irgendwie in Kontakt mit denen treten, aber das ist natürlich was ganz anderes, als die Leute in Fleisch und Blut neben einem auf Couch zu haben. Also ich glaube, wir haben augenscheinlich ein riesiges Netz, aber wenn es um die Qualität der sozialen Beziehungen geht, dann kann man eben mal nicht eben sagen, Kollege, komm mal eben vorbei, wir machen eine gemütliche Runde auf der Couch und quatschen ein bisschen. Das ist dann eben doch eine Sache, die sicherlich der Gesundheit und dem persönlichen Empfinden sehr viel mehr bringt, aber die einfach nicht so möglich ist, selbst wenn die Kontaktadressen am Smartphone voll sind. Ne?
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify. Oder gebt uns eine Bewertung bei Apple. Und wenn ihr selbst mal einen Themenvorschlag für uns habt oder Feedback geben möchtet, schreibt uns eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge.
Wie viele Menschen sind denn eigentlich langfristig von Einsamkeit betroffen?
Das kommt ziemlich drauf an, wen du fragst. Die Zahlen schwanken da so ein bisschen. Grobe Schätzungen gehen in die Richtung, dass so 5-15% der gesamtdeutschen Bevölkerung einsam sind, chronisch einsam, also wirklich sich oft oder immer einsam fühlen. Das klingt jetzt irgendwie erstmal wenig, 5-15%, aber wenn man das mal hochrechnet auf die gesamtdeutsche Bevölkerung, dann sind das eben schon mehrere Millionen Menschen, die eigentlich davon betroffen sind. Die Zahl zeigt aber auch, der Großteil der Deutschen, egal in welcher Altersgruppe, ist nicht einsam. Also es ist nicht so, dass Einsamkeit unser Kernproblem ist, alle Menschen sind einsam. Und ich denke, auch da sollte man ganz vorsichtig mit sein, dass man da irgendwie nicht mit in diese Panikmache verfällt, dass das jetzt Unser Kernproblem ist, und dass auch alle jungen Erwachsenen heute viel, viel einsamer sind als früher, das wissen wir aktuell noch nicht. Auch das ist eine sicherlich spannende Forschungsfrage, der wir uns aktuell in unserem Institut auch widmen. Aber wir haben eben noch keine fixen Ergebnisse. Und solange wir diese großen Zahlen noch nicht haben, wäre ich auch immer vorsichtig, solche großen Claims in den Raum zu werfen.
Gerade meine Zunft, die schreibt dann natürlich gerne mal sowas wie die Einsamkeitsepidemie steht vor uns oder die Volkskrankheit in die Überschrift. Da muss man, glaube ich, tatsächlich auch die Zahlen, die geben das natürlich nicht her. Aber wenn man so ein bisschen auf die Zukunft blickt und darauf blickt, wie sich Deutschland demografisch noch entwickelt, dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Probleme, die vor uns stehen. Also wenn die ganzen Babyboomer in Ruhestand gehen, dann sind das Fragen wie, wie kriegen wir das mit der Pflege organisiert, wie kriegen wir es hin, dass das Rentensystem nicht kollabiert, aber eben auch, wie kriegen wir es hin, dass es nicht zu einer kollektiven Vereinsamung kommt. Ne? Das ist sicherlich auch eine zentrale Frage bei der ganzen Geschichte. Es ist sicherlich noch nicht die große Volkskrankheit, aber so geimpft sind wir halt auch noch nicht alle. Ne?
Ja, also das stimmt. Ich glaube auch, dass da irgendwie Präventionsmaßnahmen eigentlich viel sinnvoller wären, dass wir jetzt nicht erst bei den Ansätzen, wo etwas böse gesprochen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Natürlich ist es wichtig, den jetzt einsamen Menschen Hilfe an die Hand zu geben. Aber gleichzeitig sollten wir eben auch überlegen, was können wir denn als Gesellschaft jetzt schon machen, um vorzubeugen, dass in den nächsten 10, 20 Jahren die Zahl der einsamen Alten, aber auch der Einsamen in anderen Altersgruppen rapide ansteigt.
Welche Gruppe ist jetzt aktuell am meisten von Einsamkeit betroffen?
Wenn wir die Lebensspanne betrachten, dann haben wir in der Regel zwei große Höhepunkte. Der eine ist eben das junge und mittlere Erwachsenenalter rund um die 30 und dann das hohe Lebensalter. Da würden wir sagen, 80 plus sind dann nochmal die besonders Gefährdeten.
Zum Thema Prävention, sehr interessant. Vielleicht kann man da einmal kurz in die politische Diskussion gucken. Da tobt in der Landespolitik ein kleiner Streit zu dem Thema Zwar, das ist eine Initiative, die heißt Zwischen Arbeit und Ruhestand und die setzt eigentlich total auf Prävention. Also das ist eine Geschichte, die hat eine ziemlich lange Tradition, die gibt es eigentlich schon seit Ende der 70er und wurde damals eigentlich für die früher im Ruhestand gehenden Bergbauarbeiter und Stahlindustriemitarbeiter geschaffen. Und dann hat sich das Ganze ganz gut entwickelt. Also das geht eigentlich darum, dass sich Senioren selbst organisieren in Gruppen, selbst Aktivitäten planen, vom Segeln wäre vielleicht hier an der Ruhr ein bisschen komisch, Segeln bis zum Gang ins Kino. Naja, und das ist eine Sache, gibt's über 200 Gruppen in NRW und das setzt eben ziemlich auf Prävention, weil das wirklich die Leute anvisiert, die gerade in den Ruhestand gehen, dass die dann schon mal ihr soziales Netz aufbauen und sozusagen gesichert sind, nicht in die Spirale der Einsamkeit zu fallen. Ne? Also denn wer einmal richtig einsam ist, der hat es natürlich auch schwieriger, dann vor die Haustür zu gehen. Da wurden aber die Mittel jetzt für 2020 komplett gestrichen. Das heißt also, diese Zwar-Stelle in Dortmund, von der aus das koordiniert wurde, die arbeitet jetzt nur noch mit zwei Leutchen, haben das Geld von irgendwelchen anderen Projekten noch, aber dieser große Topf von dem Land, der ist jetzt eben komplett gestrichen worden. Das finden zum Beispiel die Grünen und die SPD, die finden das überhaupt nicht in Ordnung, die fragen sich, was soll das? Gerade wenn man sich ansieht, dass Einsamkeit ja möglicherweise mit Blick auf den demografischen Wandel ein immer größeres Problem wird, fragen die sich, warum setzt man da so Präventionsprojekte in den Sand? Die Landesregierung, die argumentiert da ein bisschen so und sagt, das hat nicht die anvisierten Erfolge gebracht, das sind nicht genug Gruppen in der letzten Zeit gegründet worden. Da müsste man nochmal genau in die Zahlen gucken, inwieweit das stimmt. Aber ein falsches Signal ist das sicherlich allemal. Das würde auch ich so sehen. Also ich kann auf jeden Fall die Argumentation der grünen SPD mehr nachvollziehen als die der Landesregierung. So ein Projekt jetzt zu stoppen, ist einfach definitiv das falsche Signal.
Wie siehst du das?
Ich glaube auch, dass wir gerade im Bereich der Prävention noch viel, viel mehr machen könnten und dass das auch eine ganz konkrete politische Aufgabe sein kann, da mehr zu investieren. In der Politik wird viel darüber gesprochen, ob wir in Deutschland so einen Einsamkeitsbeauftragten brauchen, ob wir auch so einen politischen Posten, der vielleicht sogar direkt in Berlin angesiedelt sein soll, brauchen, der sich nur um das Thema Einsamkeit kümmert. Als Quervergleich wird dann häufig Großbritannien genommen. Dort war im letzten Jahr groß in den Schlagzeilen, dass ein Einsamkeitsministerium gegründet wurde. So ganz stimmt das nicht, aber dieser Ministeriumszuschnitt für Sport, Freizeit und Familie oder so, ne? Der hat jetzt quasi das Thema Einsamkeit auch noch zugeschlagen bekommen und damit ist natürlich schon dieses Thema stärker in die politische Aufmerksamkeit gerückt.
Ich glaube, kurz den Posten dieser Diana Baron, den kann man auch eher mit einer Staatsministerin oder sowas bezeichnen, als mit einer wirklichen Ministerin. Ne?
Ja, also, ja. Und ja, wir bekommen immer wieder die Frage gestellt, brauchen wir das in Deutschland auch? Und grundsätzlich ist es natürlich schon gut, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt und auch in der Politik ankommt. Ob man jetzt einen Ministerienposten oder einen Stabsstellenposten dafür braucht, weiß ich nicht so ganz. Aber es gibt ja aktuell schon verschiedenste politische Bestrebungen, sich dem Thema zu nähern, nur sind die halt nicht so richtig gebündelt. Also das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend fördert Forschung beispielsweise oder kürt Preise für Projekte gegen Einsamkeit. Das ist so das eine. Dann gibt es aber natürlich auch das Gesundheitsministerium, was sich auch mit dem Thema gerade im hohen Lebensalter beschäftigt. Und da wird dann häufig nicht ganz so viel kommuniziert. Also die Ministerien, die machen was und eigentlich könnte man diese Ressourcen irgendwie sinnvoller bündeln und gemeinsam irgendwie da einen politischen Plan erarbeiten. Ich bin jetzt allerdings auch selber keine Politikerin und kann da gar keine so richtig guten praktischen Handlungsempfehlungen geben, weil ich einfach nicht weiß, wie deren Tagesgeschäft so läuft. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass gerade das Einstampfen von Maßnahmen, die es Menschen ermöglichen sollen, in solchen Umbruchsphasen ihr soziales Netzwerk aufrechtzuerhalten, aber vielleicht auch ganz banal weiterhin ihre Rente aufzubessern, beispielsweise über Minijobs, die nach der eigentlichen Berentung irgendwie noch weitergeführt werden können. Das finde ich schon auch problematisch und würde da tatsächlich auch der Argumentation der Grünen und der SPD folgen.
Thema Einsamkeitsbeauftragter, also wenn es ein Ministerium geben würde, dann würde das natürlich bedeuten, dass man einfach viel mehr Geld für die Sache hat. Das ist schon mal natürlich ein positives Zeichen, wo man, glaube ich, wenig gegen haben kann. In Großbritannien gibt es beispielsweise, ich glaube, 14 Millionen für 120 Projekte, so als Eintopf. Und ich meine, gerade im Ruhrgebiet würde es, glaube ich, jede klamme Kommune begrüßen, wenn man die Finanzierung von einem oder anderen Projekt abnimmt. Und die zweite Aufgabe, die so ein Einsamkeitsministerium übernehmen müsste, wäre natürlich, dass man viel mehr Aufmerksamkeit schafft für das Thema, also das in die Talkshows bringt, auf gute Sendeplätze im Fernsehen, aufmerksamkeitswirksame Kampagnen vielleicht startet. Aber da es Deutschland ja aktuell nicht mehr hinbekommt, ein Digitalministerium aufzubauen, was aus meiner Sicht vielleicht noch das größere, die größte Herausforderung der Gegenwart und Zukunft ist, wäre es, glaube ich, eine Scheindebatte in Deutschland über ein Einsamkeitsministerium zu reden. Ein Einsamkeitsbeauftragter wäre da vielleicht schon realistischer. Da gibt es ja auch diverse Forderungen von Politikern, Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte oder aus der CDU in Berlin, die das schon mal angestoßen haben. Da kann man jetzt pauschal von vornherein schlecht sagen, ja oder nein. Das kommt, glaube ich, immer darauf an, wie sich so eine Aufgabe von so einem Beauftragten gestaltet. Grundsätzlich finde ich aber auch erstmal die Idee komisch, dass so etwas von einem zentralen Büro aus geleitet werden muss. Eigentlich muss man sagen, kommunale Einsamkeitsbeauftragten statt Berliner oder Düsseldorfer auf das ganze Land oder auf die ganze Republik gucken, die sind möglicherweise effizienter, effektiver, weil die kennen ihre Leute vor Ort, die kennen ihre Projekte vor Ort, die kennen ihre Quartiere. Das heißt also, ich würde jetzt einfach erstmal, ohne jetzt auf die konkrete Ausgestaltung von so einem Aufgabenfeld einer solchen Person zu sprechen, erstmal sagen, dass das kommunale Einsamkeitsbeauftragte da sicherlich der beste Schritt wären, vermutlich. Ne?
Die gibt es auch tatsächlich schon in der einen oder anderen Stadt. Ich war im vergangenen Jahr in Schwerte, weil sich da der Bürgermeister total stark gemacht hat für das Thema Einsamkeit. Und die haben die ganzen Bürgerinnen und Bürger zusammengerufen und einfach auch mal gefragt, was wollt ihr denn? Und ich glaube, das ist total wichtig, da auch wirklich mal die Personen, die möglicherweise von dem Thema Einsamkeit tatsächlich betroffen sind, zu fragen, was braucht ihr denn, was müssten wir als Stadt für Strukturen und Begegnungsstätten schaffen, um es euch zu erleichtern, soziale Einbindung auch noch im hohen Lebensalter zu erreichen. Und das fand ich einen total guten Ansatz. Also die haben das kombiniert mit Vorträgen zum Thema Einsamkeit, hatten sich dann auch prominente politische Unterstützung eingeladen, um das Thema irgendwie auch massentauglich zu machen und so ein paar Leute auch anzuziehen, die dann eben sich mit dem Thema stärker auseinandersetzen. Was jetzt dann da an konkreten Maßnahmen draus geworden ist, habe ich leider nicht mehr mitverfolgt. Aber grundsätzlich erstmal das Thema zu enttabuisieren, halte ich für extrem wichtig. Und das kann eben auch auf kleinerer kommunaler Ebene passieren.
Eine Leserin oder ein Leser hatte ja auch einen Kommentar geschrieben, in dem es heißt, dass es eigentlich bereits genügend Einrichtungen gibt, die Angebote für einsame Menschen anbieten. Dass es aber besser wäre, vielleicht sowas wie ein Jugendamt, auch gerade für Senioren einzuführen, wo man dann speziell ausgebildetes Personal hat, das sich dann um die Menschen kümmert. Das wäre ja quasi auch eine Idee.
Das kann man machen natürlich. Es ist je nach Stadt sehr unterschiedlich, welche Verwaltungsstrukturen man dann schon hat. Schwerte gibt es schon, Einsamkeitsbeauftragten. Aber ja, Projekte gibt es auch bereits sehr, sehr viele in vielen Städten. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, so an Verwaltungsstrukturen oder an politischen Gremien, die dann irgendwie versuchen, die Interessen von Senioren zu bündeln und sowas, daran mangelt es eigentlich nicht, auch an Projekten nicht. Woran es allerdings mangelt, das ist so ein bisschen die Leute an der Hand zu nehmen. Ne? Der Leser hatte auch geschrieben, dass viele Leute möglicherweise einfach scheu sind, dass die nicht genug Mut aufbringen, dann vor die Tür zu gehen und an Projekten teilzunehmen. Und ich glaube, das ist so die Krux der Sache eigentlich. Ne? Selbst wenn man eine Broschüre bekommt mit 1000 Projekten, dann heißt das ja noch nicht, dass man dann auch wirklich den Mut aufbringt, in der wilden, chaotischen Großstadt jetzt dann wirklich da in das Zentrum zu gehen und irgendwie einen netten Nachmittag mit ein paar Leuten zu haben, die man gar nicht kennt. Also von daher müsste man den Fokus darauf setzen, wirklich an die Türen zu klopfen, ne? Die Leute gezielt anzusprechen. Das wird, glaube ich, in Dänemark ja so ganz gut praktiziert, in Aarhus. Da ist es so, dass wenn die Leute das 75. Lebensjahr erreichen, dann kriegen die nicht nur eine Infobroschüre, sondern dann klopft da auch mal jemand eben an der Haustür und stellt sich vor und fragt, was brauchst du eigentlich so, ne? Und von daher individuell auf die Leute zugeschnittene Geschichten wirklich auf die zugehen und nicht es erstmal so weit kommen zu lassen, dass sie wirklich isoliert sind. Das sind, glaube ich, wichtige Themen. Also die Leute an die Hand nehmen.
Ab wann wird Einsamkeit denn eigentlich gefährlich?
Einsamkeit wird immer dann gefährlich, wenn sie chronisch ist, wenn der eigene Leidensdruck extrem hoch ist. Wir wissen aus der Forschung, dass Einsamkeit verschiedenste psychische, aber auch physische Krankheiten bedingt. Häufig sind das wechselseitige Bedingungen. Das kann man sich dann so vorstellen, dass wenn ich sehr einsam bin, dann verliere ich eben auch Lebensmut und Freude. Das wiederum kann dann dazu führen, dass ich depressiv werde. Wenn ich jetzt aber depressiv bin, dann ziehe ich mich mehr zurück, gehe nicht mehr so viel raus, nehme nicht mehr so viel teil am gesellschaftlichen Leben und rutsche dann so in die Einsamkeit. Und dann haben wir so einen Abwärtsstrudel im Grunde genommen. Das gilt aber eben nicht nur für die Depression oder andere psychische Erkrankungen, sondern auch für sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem geht Einsamkeit mit einem schwächeren Immunsystem einher. Und das ist natürlich dann wiederum fatal, wenn wir ins hohe Lebensalter schauen, wo dann weitere andere Erkrankungen hinzukommen. Also Heilungsprozesse laufen langsamer ab bei Menschen, die einsam sind. Und das ist vielen gar nicht so bewusst. Also, dass irgendwie Einsamkeit was mit unserer Psyche macht und mit unserem psychischen Wohlergehen, das ist noch relativ einleuchtend. Aber dass es so richtig handfeste biologische Marker gibt, dass unser Blut reagiert darauf, wenn wir einsam sind, dass im Gehirn Areale aktiv sind, die ansonsten aktiv sind, wenn wir uns den Arm brechen beispielsweise, also Schmerzareale, das wissen die allerwenigsten. Das verdeutlicht, dass Einsamkeit, wenn es denn chronisch geworden ist, tatsächlich ein extrem negatives und schmerzhaftes Gefühl ist. Wir sprechen dann häufig auch davon, dass Einsamkeit ein sozialer Schmerz ist.
Da ist, glaube ich, Großbritannien uns auch dann wieder einen ordentlichen Schritt voraus. Ich glaube, da kann man vom Arzt dann eben auch soziales Miteinander verschrieben bekommen, sozusagen, ne? Aufgrund der gesundheitlichen Risiken, die es eben nicht nur für die Psyche gibt.
Kann man durch Einsamkeit eigentlich auch sterben?
Durch Einsamkeit direkt? Wahrscheinlich nicht. Es gibt populärwissenschaftliche Bücher, die Einsamkeit als die Todesursache Nummer 1 titulieren. Und das stimmt nicht so ganz. Also wenn man auf die WHO-Liste schaut für die Todesursachen, dann taucht da Einsamkeit nicht auf. Das heißt aber nicht, dass Einsamkeit eben nicht gravierend negativ auf die Gesundheit wirkt und dann Prozesse in den Gang gestoßen werden, die eben dann irgendwann in der Folge zu einem früheren Tod führen beispielsweise.
Was kann man denn gegen Einsamkeit tun?
Das ist eine schwierige Frage, weil Einsamkeit eben so viele Gesichter haben kann. Also zunächst einmal müsste man wahrscheinlich für sich klären, was fehlt mir persönlich? Warum bin ich einsam? Welche Aspekte in meinem sozialen Leben sind nicht so, wie ich sie mir vorstelle? Was wünsche ich mir also von mir selbst, aber was wünsche ich mir auch von anderen? Welche Erwartungen habe ich an andere Menschen? Das wäre so eines. Dann ist es häufig leichter, bestehende Sozialkontakte auszubauen, als neue Sozialkontakte zu knüpfen. Das heißt, auch da könnte man sich einmal anschauen, wer sind denn eigentlich meine engen Freunde oder wer waren meine engen Freunde? Und irgendwie haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren. 500 Facebook-Freunde helfen uns jetzt häufig nicht. Wir bekommen häufig die Frage, ja, wie viele Freunde brauche ich denn, damit ich mich nicht mehr einsam fühle? Und die Frage kann ich natürlich nicht beantworten, weil das total subjektiv ist und es eben auch häufig gar nicht um die Anzahl der Freunde geht, sondern tatsächlich um die Qualität der Beziehungen. Aber da eben bestehende Kontakte zu reaktivieren, nochmal bewusst Kontakt aufzunehmen mit Leuten, die einem wichtig waren oder mit denen man viele gemeinsame Interessen geteilt hat. Aber auch sowas wie sich ehrenamtlich zu engagieren, ist eine ganz gute Sache eigentlich. Wenn man sich jetzt für irgendeinen Verein interessiert, der sich beispielsweise um Tierwohl oder so etwas kümmert. Und das ist mein Interesse. Dann treffe ich da auf Leute, die sehr wahrscheinlich sehr ähnliche Interessen haben. Das schafft schon mal Sympathie und es fällt mir möglicherweise leichter, mit denen in Kontakt zu kommen oder auch mit denen ein Gespräch anzufangen, weil wir eben auf einer Wellenlänge sind. Außerdem wird man, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte, selten zurückgewiesen oder vor den Kopf gestoßen. Das ist häufig eine große Sorge von einsamen Menschen, dass sie im Grunde genommen gar keine Kontaktversuche mehr starten, aus der Sorge heraus wieder zurückgewiesen zu werden. Mhm. Und das ist natürlich dann problematisch, weil auch dann entwickelt sich so ein Teufelskreis. Man vermeidet dann diese sozialen Situationen ganz bewusst, weil man sie als bedrohlich wahrnimmt. Da bieten eben solche ehrenamtlichen Engagements immer ganz gute erste Anlaufstellen. Wenn Einsamkeit dann aber so richtig chronifiziert ist, dann reicht das häufig alles nicht mehr. Also wer sich über Jahre hinweg sehr, sehr einsam fühlt und vielleicht auch noch andere psychische Probleme mit hinzukommen, der braucht sehr wahrscheinlich individualisierte Hilfe und das könnte in erster Linie mal eine Beratungsstelle sein, zum Beispiel eine Sozialberatung. Da gibt es eigentlich in jeder Stadt irgendwelche Anlaufstellen oder eben auch eine Psychotherapie, die sich dann noch intensiver damit auseinandersetzt, was einem eigentlich fehlt oder wer man sein möchte und eben auch ganz bewusst mit den Betroffenen daran arbeitet, was so ihre Wahrnehmung der Umwelt ist. Denn was wir so wahrnehmen, das ist ja auch immer hochsubjektiv. Das hat viel damit zu tun, was man erlebt hat, was man für Erfahrungen gemacht hat oder wie die eigene Lerngeschichte ist. Und da kann man eben therapeutisch dann auch erarbeiten, was von dem, was ich wahrnehme bei anderen Menschen, ist eigentlich tatsächlich das, was die machen und meinen und wie viel davon ist meine eigene Interpretation. Und an diesen Wahrnehmungsverzerrungen zu arbeiten, ist häufig eine der effektivsten Interventionsstrategien gegen Einsamkeit, ja. Aber eben auch die aufwendigste.
Da die Hilfe zu suchen, ist aber natürlich auch eine Sache, die Mut braucht.
Ja.
Deswegen würde ich da auch einfach ein bisschen appellieren an die Leute, die eben nicht von Einsamkeit betroffen sind, sondern möglicherweise so die Leute vielleicht den einen oder anderen beobachten, auf den das vielleicht zutreffen könnte. Einfach mal ein paar Angebote machen. Ne? Also warum nicht mal mit den eigenen Kids mal bei der Nachbarin anklopfen und fragen, ob die mal ein Stück Kuchen, was man gerade aus der Tiefkühle geholt hat, ob die nicht auch ein Stückchen von essen möchte. Also solche kleinen
Klingt so einfach, ne? Aber
ja,
das ist schon,
also,
bringt wahrscheinlich schon sehr viel. Ne?
Ja, und wenn ihr mal überlegt, ob ihr in eurem privaten Kontext jemanden kennt, der einsam ist, dann denkt man vielleicht kurz nach, aber irgendwie fallen einem schon immer Leute ein, die vielleicht eher zurückgezogen leben oder einsam sein könnten, auch wenn die Hörer sich jetzt fragen, kenne ich in meinem Umfeld jemanden, der einsam ist, dann kommt ihnen vielleicht auch irgendwie jemand in den Sinn, der schon irgendwie einsam sein könnte. Und wir haben anfänglich gesagt, es ist schwierig von außen zu beurteilen, ob jemand wirklich einsam ist. Aber gerade bei denen, die sehr, sehr einsam sind und sich sehr stark zurückziehen, da merkt man das dann häufig schon irgendwie, dass denen offensichtlich irgendwie was fehlt. Und da können wir als Gesellschaft schon auch was tun und eben gerade die Leute ansprechen und versuchen, irgendwie einen Zugang zu finden. Vielleicht kennt ihr das auch, mir geht das zumindest häufig so, dass wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe und ich kaufe mir irgendwo einen Kaffee und die Kassiererin ist einfach nett und freundlich und irgendwie man wechselt irgendwie so 4, 5 Worte und das ist eigentlich ein total oberflächliches Gespräch, aber trotzdem freut man sich hinterher und denkt sich so, boah, das war jetzt irgendwie nett und das alleine macht mich jetzt vielleicht nicht weniger einsam, aber es schafft irgendwie, dass ich zumindest mal auflocker und eine positive soziale Erfahrung mache.
Genau, deswegen auch nicht, also wenn man dann doch mal im Supermarktregal ja auch vielleicht in recht oberflächlichen Smalltalk mit einem Senioren verfällt, übers Wetter spricht, dann muss man sich ja nicht vielleicht im Kopf direkt denken, was ist das jetzt irgendwie Gaga, sondern einfach nett sein und mitspielen. Ich glaube, das kann viel bringen und hat dann eben den Effekt, den Susanne beim Bäcker hat. Ne?
In den Niederlanden hat ja zum Beispiel auch die Supermarktkette Jumbo sogenannte Plauderkassen eingeführt. Können solche kleinen Begegnungen schon wirklich so eine große Auswirkung haben?
Also erstmal kurz, Supermärkte sind eigentlich ein gutes Thema. Ich finde, die haben mega Potenzial, eigentlich regelrecht zur Begegnungsstätte. Da muss jeder mal hin. Und man sieht ja auch, dass das viele Leute so nutzen. Also wenn man mal zu einer gewissen Uhrzeit in den Supermarkt ist, dann stehen da natürlich viele Leute vor dem Regal und quatschen einfach ein bisschen. Das heißt also, das Potenzial ist halt definitiv da. So ähnlich wie eine Apotheke oder Arzt, wo man halt irgendwann hingehen muss. Selbst sozial isolierte Menschen müssen irgendwann mal vor die Tür. Und das machen sie dann entweder im Supermarkt, in der Apotheke oder beim Arzt. Von daher, das Potenzial dafür ist da. Aber wenn man jetzt eine Plauderkasse einführt, dann ist das natürlich auch ein bisschen Gefahr zu stigmatisieren. Ne, so hier, das ist für die lahmen Enden sozusagen, ne, das ist, da muss man aufpassen, wie man das anpackt. Ich glaube, das kann man auch indirekt machen. Also bei uns war letztens beim Supermarkt, da wurden diese Selbstbedienungskassen eingeführt. Da denkt man erstmal, oh, das ist wieder anonymisieren, das ist wieder ein Schritt Richtung weniger persönliches Gespräch. Aber gleichzeitig gab es eben auch die normalen Kassen. Und ich habe das Gefühl, das hat sich dann schon ganz automatisch so ein bisschen verlagert. Die Leute, die es ein bisschen ruhiger angehen wollten, waren dann eben auf den normalen Kassen und haben da vielleicht auch mal kurz gequatscht, ne, mit der Mitarbeiterin. Und Leute wie ich, die es dann ein bisschen hektisch hatten, die haben halt mal schnell ihre Sachen selbst gescannt bei der SB-Kasse und so könnte man das ja indirekt ein bisschen lenken, ohne da jetzt irgendwie das große Etikett Plauderkasse drauf zu kleben. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Ich habe da auch noch so eine ganz nette Anekdote. Ich habe im letzten Jahr immer mal wieder Vorträge zum Thema Einsamkeit gehalten und da ist so ein ganz typisches Phänomen. Man spricht über das Thema und referiert so darüber und hinterher, wenn man dann da irgendwie vom Podium runterkommt, dann kommen immer mal so einzelne Leute und sprechen einen nochmal an. Und das sind ganz häufig die, wo man schon merkt, das ist irgendwie ein Thema, das geht den Menschen sehr nahe, das betrifft sie wahrscheinlich auch irgendwie persönlich. Und ein älterer Herr hat mir dann erzählt oder hat mehr oder weniger offenbart, dass er häufig zum Hausarzt geht und sich ins Wartezimmer setzt und kurz bevor er dann aufgerufen wird, geht er wieder. Aber diese Dreiviertelstunde, die er da irgendwie zum Teil wartet, die nutzt er so für sich, um halt andere Menschen zu beobachten, mit dem einen oder anderen ins Gespräch zu kommen, der da vielleicht zum Laktose, Fructose, was weiß ich, Test sitzt. Und der hat eigentlich nichts, also der hat nichts Körperliches, sondern der nutzt das Wartezimmer so als Anlaufstelle, weil da immer irgendwie Leute sitzen, die denen es vielleicht auch gerade gar nicht so gut geht und die auch froh sind, wenn sie irgendwie mit jemandem ins Gespräch kommen. Und da dachte ich, dass das also irgendwie natürlich auch krass ist, dass es so weit kommen muss, dass es offensichtlich keine anderen Anlaufstellen gibt, um mit anderen ins Gespräch zu kommen, sondern er dann das Wartezimmer so für sich als Gesellschaftsraum nutzt. Aber der war eben alleinstehend und hatte ansonsten kaum jemanden. Und er meinte auch, wenn er das nicht macht, dann gibt es Tage, da spricht er mit niemandem. Und das ja ist dann irgendwie schon sehr bedrückend irgendwie auch das zu hören. Es gibt in Berlin so Initiativen, die nennen sich, oder eine ganz besondere Initiative, die nennt sich Silbernetz. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das ist so eine Art Sorgentelefon spezifisch für einsame Menschen. Dieses Sorgentelefon funktioniert ähnlich wie die Telefonseelsorge, aber aktuell nur für den Raum Berlin, auch da, weil einfach keine finanziellen Mittel dafür da sind. Das sind hauptsächlich ehrenamtliche Telefonmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich da engagieren und eben mit Menschen sprechen, die explizit dort anrufen, weil sie ansonsten einsam wären und weil ansonsten niemand mit ihnen spricht. Und das sind so erste Angebote in die richtige Richtung, aber davon gibt es eigentlich noch viel zu wenig. Oder die Menschen wissen halt einfach nicht, dass es diese Initiativen gibt.
Sie wissen es nicht und deswegen, man stelle sich mal vor, der Mann würde im Wartezimmer nicht nur da Broschüren statt die Klatschmagazine rumliegen sehen, sondern würde vielleicht auch noch dann gleichzeitig vom Arzt mal darauf angesprochen werden, weil es eben viel mehr durch vielleicht mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft mehr auch von dem Gesundheitssektor anerkannt wird als ein Problem. Also ich meine, er ist ja da und da muss man ihn sozusagen auch ihn da dann füttern mit den Infos. Wäre ja denkbar, auch ohne riesig viel Mengen an Geld. Ne?
Ich frage mich da manchmal, ob, wenn ich jetzt so richtig einsam wäre, ob ich dann mich angesprochen fühlen würde von einem Angebot, was sich explizit an Einsame richtet.
Ja.
Dem einen oder anderen ist ja vielleicht gar nicht so richtig klar, dass Einsamkeit das Problem ist, sondern er nimmt einfach erstmal wahr, mir geht's nicht so gut. Und wir wissen, dass Einsamkeit total tabuisiert ist. Und dann ist es natürlich irgendwie problematisch. Würde man zu einer Selbsthilfegruppe für Einsame gehen?
Nee, ich glaube, man muss das anders titulieren. Ne?
Irgendwie
man darf
schon.
Jetzt nicht irgendwie so, was weiß ich, das neue Projekt Lonely People oder so.
Klingt
oder so.
Total abschreckend.
Das darf nicht sein, glaube ich.
Man will ja vielleicht auch gar nicht nur mit anderen Einsamen in Kontakt kommen. Also das ist irgendwie auch wieder paradox. wir als soziale Wesen, wir möchten eigentlich eine gut funktionierende soziale Gruppe haben. Das würde erstmal bedeuten, wenn jemand sehr einsam ist und wir vertrauen einfach nur unserer Biologie und lassen da alles seinen freien Lauf gehen, dann würden wir uns eher distanzieren von den Einsamen, weil die eben unsere soziale Gruppe erstmal gefährden. Und das ist natürlich problematisch. Das würde dann aber auch bedeuten, dass so reine Einsamkeitsgruppen auch nicht das Mittel der Wahl sein können. Ich habe aber auch noch keine so super gute Antwort darauf, was man stattdessen also machen sollte.
Die Landesregierung glaubt ja, sie hat das Mittel. Die wollen Pflegeheime eigentlich transformieren. Die wollen Pflegeheime zu Ankerpunkten machen, zu Treffpunkten für ganze Stadtquartiere und eben die Aktivitäten da bündeln. Das ist ein bisschen die Frage, also ich Susanne, wie findest du das? Also was ist, also bringt das was? Also meinst du, also ich meine, die Landesregierung sagt, sie hat da das Thema Einsamkeit auf dem Schirm, steckt da 3 Millionen Euro jetzt rein, um vornehmlich dieses Ziel zu verfolgen, also Pflegeheime da ein bisschen umzustrukturieren. Meinst du, das ist dann, wäre dann das Richtige? Weil da steht ja jetzt nun mal nicht vor einem Einsamkeitstreffen auf dem Eingang. Ich meine, gut, da steht Pflegeheim, das ist vielleicht auch nicht so attraktiv, aber also was glaubst du? Ist das eine gute Idee oder?
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Als Wissenschaftlerin würde ich sagen, okay, mach das, aber evaluiert es vernünftig, damit wir zumindest dann in ein paar Jahren schlauer sind und wir dann eindeutig wissen, waren diese 3 Millionen sinnvoll investiertes Geld, sollten wir da irgendwie mehr reinstecken? Das wäre sicherlich mein Appell an alle, die Maßnahmen gegen Einsamkeit entwickeln. Aus wissenschaftlicher Perspektive wissen wir einfach noch nicht so richtig viel darüber, was funktioniert denn jetzt gut und wo lohnt es sich, Geld reinzustecken. Da muss mehr Forschung passieren, aber wir können jetzt natürlich auch mit den ganzen Initiativen nicht warten, bis die langsame Forschung mal so weit ist. Das heißt, erstmal müssen solche Angebote irgendwie entstehen, aber sie können eben wissenschaftlich begleitet werden, sodass wir dann hoffentlich in einigen Jahren mehr darüber wissen, ob so Umstrukturierungen der Pflegeheime sinnvoll sind. Grundsätzlich ist es ja schon nicht verkehrt, dass man möglichst frühzeitig Pflegeheime vielleicht auch entstigmatisiert und daraus eben nicht so was Abschreckendes macht, wo nur die hingehen, die halt wirklich extrem krank gar nicht mehr mobil sind. Und wenn das so die Idee ist, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, aber ja, wer weiß.
Ich glaube insofern, was da sicherlich positiv dran ist, die Leute in dem Heim nochmal gezielt auch, also die auch ein bisschen von der Einsamkeit zu befreien, weil ich glaube, das ist ja eine wissenschaftlich schlecht untersuchte Gruppe, ne?
Total.
Wie ist Einsamkeit eigentlich bei Leuten, die im Pflegeheim wohnen, im Altenheim wohnen? Ich glaube, wenn man da nochmal gesondert, ist jetzt einfach mal meine These, wenn man da gesondert drauf gucken würde, hätte man nochmal ganz andere Zahlen. Aber was meinst du, wenn man das mal so ein bisschen, wenn man da die Dualität mal aufstellen wollen würde, das Land verabschiedet sich von zwar von dieser Initiative zwischen Arbeit und Ruhestand und sagt auf der anderen Seite, wir stecken jetzt lieber Geld in Pflegeheime. Was wäre denn da vielleicht besser eigentlich von den beiden Sachen?
Ich glaube, das kann man fast nicht sagen. Das sind unterschiedliche Initiativen, die unterschiedliche Ziele verfolgen und auch unterschiedliche Zielgruppen anstreben. Ich würde sagen, so individuell wie Einsamkeit ist, so individuell müssten eigentlich auch die Angebote und Interventionen sein. Das heißt, eigentlich sollte man dann beides irgendwie fördern. Du hast aber absolut recht. Die Gruppe der in Pflegeheim Lebenden sind eine Risikogruppe, über die wir aber noch sehr, sehr wenig wissen. Es gibt in NRW von der Uni Köln eine Studie, die nennt sich NRW 80+. Und die beschäftigt sich eben mit den 80-Plus-Jährigen, die in NRW leben. Und die haben eine für Nordrhein-Westfalen repräsentative Stichprobe von Menschen erhoben. Und repräsentativ heißt dann in dem Fall, dass sie eben auch Menschen, die in Pflegeheimen leben, mit einbeziehen. Das ist nämlich ansonsten in der Forschung häufig nicht der Fall, weil die einfach sehr schwer zu erreichen sind. Und wir haben ganz anfänglich darüber gesprochen, wie Einsamkeit gemessen und erhoben wird. Das sind eben solche Fragebögen. Wir können aber häufig von sehr stark eingeschränkten Menschen gar nicht mehr erwarten, dass sie da irgendwie so viele Fragebögen ausfüllen. Das heißt, da haben wir schon ein Problem. Diese Studie ist zumindest meines Wissens nach in Deutschland eine der einzigen, die sich mit diesen Hochaltrigen und dann auch noch mit den Hochaltrigen, die in Pflegeeinrichtungen leben, beschäftigt. Und die zeigen eben auch, dass die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, besonders vulnerabel sind, besonders anfällig auch für Einsamkeitsgefühle.
Wir haben ja jetzt ein paar Beispiele genannt, was die Landesregierung beispielsweise macht. Ich frage mich halt, was kann ich eigentlich auch selber tun? Du sagtest ja vorhin auch, ein Ehrenamt zu übernehmen ist eine sinnvolle Maßnahme, weil gerade einsame Menschen häufig Angst vor Ablehnung haben. Ich frage mich aber, ist es nicht eigentlich wichtiger, dass ich lerne, mit mir selbst so im Reinen zu sein? Also, dass ich quasi die Anerkennung und Wertschätzung gar nicht von anderen Menschen brauche, sondern dass ich meine Stimmung nicht von ihnen abhängig mache?
Alleine sein zu können, kann man schon ein bisschen trainieren. Das Alleine sein aushalten zu können und auch als Ressource für sich selber nutzen zu können. Ob man jetzt aber Einsamkeit quasi sich abtrainieren kann oder ob das überhaupt sinnvoll ist, das würde ich tatsächlich bezweifeln, weil Einsamkeit einfach auch ein Warnsignal unseres Körpers ist. Man würde jetzt ja auch nicht die Frage stellen, ob man Hungergefühle oder Durstgefühle sich irgendwie abtrainieren sollte. Wäre sicherlich auch manchmal praktisch, aber wahrscheinlich nicht so sinnvoll, wenn wir so auf unsere Überlebenschancen achten. Und auch da ist eben Einsamkeit ein Warnsignal, das uns sagt, kümmere dich wieder mehr um deine Sozialkontakte. Das ist wichtig für deine Gesundheit. Wenn du das nicht machst, dann geht's rapide abwärts. Und sich das abzutrainieren, wäre, glaube ich, evolutionär gesehen nicht so besonders vorteilhaft. Nichtsdestotrotz ist es eben schon wichtig, dass man nicht unbedingt immer soziale Stimulation massiv braucht, sondern es eben auch ganz bewusst Zeiten geben kann, in denen man sehr glücklich und zufrieden ist, ohne dass man andere Menschen um sich herum braucht. Aber dieser Grad der Toleranz fürs Alleinsein, da unterscheiden wir Menschen uns eben auch sehr drin. Also es gibt welche, die brauchen eigentlich gar nicht so viel Stimulation von außen, um glücklich zu sein. Und andere brauchen das eben sehr doll. Das sind einfach individuelle Unterschiede, die auch was mit unserer Persönlichkeit zu tun haben.
Was glaubt ihr denn, wie wird sich Einsamkeit in den nächsten Jahren entwickeln?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wenn wir in die Forschung schauen, dann wissen wir, dass es für bestimmte Altersgruppen bereits ein paar Zahlen gibt, die eher zeigen, dass Einsamkeit stabil geblieben ist. Aber diese Forschung konzentriert sich hauptsächlich aufs mittlere bis hohe Lebensalter. Für die jungen Erwachsenen wissen wir das noch nicht. Wir wissen aber, dass auch wenn wir jetzt sagen, die heute alten Menschen sind eigentlich nicht sehr viel einsamer als die alten Menschen vor 30 Jahren, dann wissen wir trotzdem, wir bekommen immer mehr alte Menschen. Unsere Gesellschaft altert und wenn wir eben auch wissen, dass hohes Lebensalter durchaus eine Risikogruppe ist, dann bekommen wir eben auch mehr Menschen, die in diese Risikogruppe fallen und damit potenziell die Gesamtzahl der Einsamen in unserer Gesellschaft erhöhen könnten. Und das wird dann häufig auch so als Aufhänger genommen, von dieser Epidemie der Einsamkeit zu sprechen. Da wäre ich wiederum vorsichtig, aber nichtsdestotrotz sollten wir eben nicht vergessen, dass die Zahl der potenziell von Einsamkeit bedrohten Menschen in Deutschland und auch in der ganzen restlichen westlichen Welt steigt.
Ich sehe das auch als Gefahr. Man muss natürlich aber auch sagen, dass Leute, die dann in dem Alter sind, a, besser mit digitalen Angeboten klarkommen werden, als sie das aktuell in dem Alter tun. Und da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, vielleicht einfacher zur Teilhabe zu kommen. Zweitens muss man sagen, ist natürlich eine große Gruppe, die dann sozusagen unter sich ist. Vielleicht lässt sich da auch einfacher dann jemand finden. Vielleicht steigt dann aber wieder die Gefahr der Jüngeren, ne? Also vielleicht je kleiner eine Gruppe ist in der Gesellschaft, umso höher ist sicherlich auch das Einsamkeitspotenzial irgendwie, ne? Von daher, vielleicht ist es dann ganz anders, als wir das erwarten. Da sind die Babyboomer glücklich und nicht einsam und dafür umso mehr die Leute, die die meisten Herausforderungen in der Gesellschaft dann auf deren Schultern lasten, ne? Also kann ich mir auch vorstellen. Aber so oder so, ja, natürlich würde es sich lohnen, das Thema früh genug anzupacken. Ne? Irgendwie wird es sicherlich mehr in der Gesellschaft eine Rolle spielen, einfach weil viele Entwicklungen in der Gesellschaft ja auch einfach dahin gehen. Wenn man zum Beispiel sich das Land einmal nochmal anguckt, Unterschied Land-Stadt, es ist ein ungebrochener Trend und ich weiß auch nicht, wie hoch die Mieten in den Metropolen steigen müssen, bis sich das mal ändert, dass junge Leute vom Land abhauen und in die Stadt gehen. Wie gesagt, ich sehe da kein Ende des Trends und das bedeutet natürlich, dass es auch weiterhin so bleibt, dass ältere Leute auf dem Land alleine gelassen werden oder auch andere gesellschaftliche Trends, dass man sich weniger an einen Ort bindet und dass es weniger Mehrgenerationenhäuser gibt. Das sind alles Trends, die sind irgendwie ungebrochen. Ne? Also es gibt diese Wohnform, dass eine ganze Familie zusammenlebt. Das macht, glaube ich, nur noch 1% in Deutschland aus. Ne? Von daher, dass eine ganze Familie unter sich ist, die Gemeinschaft ist, das sind Sachen, die passieren nicht mehr so. All das befördert die Einsamkeit.
Ja, ich glaube, wir können da extrem viel spekulieren, aber wir müssen eben auch festhalten, Vorhersagen und Prognosen zu machen, ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, wir können nicht mal das Wetter besonders akkurat vorhersagen. Jetzt würden wahrscheinlich viele Meteorologen sagen, ja, aber Wetter ist auch wahnsinnig komplex. Das würde ich gar nicht bezweifeln, aber ich glaube, das menschliche Leben und menschliche Entwicklung ist mindestens ebenso komplex. Und ob wir da so richtig gute Vorhersagen machen können, wie sich das jetzt in den nächsten 10, 20, 50 Jahren entwickelt, weiß ich nicht.
Meine letzte Frage. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer merken, dass sie einsam sind, Wozu rätst du ihnen? Also welche konkreten Tipps hast du, die sie vielleicht heute noch angehen können?
Also zunächst einmal würde ich gerne dem Hörer, der Hörerin sagen, sie ist mit 100%iger Sicherheit nicht alleine damit. Und ich glaube, das ist total wichtig. Einsamkeit betrifft viele Menschen und es ist auch nichts Schlimmes, es ist kein Makel, sich einsam zu fühlen und deshalb eben auch keine Schande, sich damit an andere Menschen zu wenden und das zu kommunizieren, dass man sich irgendwie einsam fühlt. Und das kann man dann einem Freund, einer Freundin oder dem Partner einfach mal sagen, auch wenn das vielleicht irgendwie komisch wirken könnte, halte ich es trotzdem für wichtig, darüber zu sprechen. Ansonsten gibt es eben verschiedene Anlaufstellen wie Beratungsstellen, wie Sorgentelefone, die wiederum weiter vermitteln können. Die sind wahrscheinlich nicht in der ersten Instanz die Lösung, aber sie können eben verschiedene andere Möglichkeiten aufzeigen. Und gerade wenn das Gefühl sehr akut ist, hilft häufig auch ein erstes, einfaches, entlastendes Gespräch, das überhaupt mal auszusprechen und loszuwerden, wie man sich gerade fühlt.
Ich danke euch für das spannende Gespräch.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch.
Und auch euch danke, dass ihr wieder zugehört habt. Das war's mit Nah und Direkt für diese Woche. Nächsten Freitag gibt es wieder eine neue Folge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald.